So, ihr lieben Mitmenschen, jetzt wenden wir uns der zweiten Einheit zu. Ich hatte ja gesagt, dass man die Psalmen, den Psalter einteilen kann in 5 Bücher, und jetzt gucken wir uns ein bisschen das erste Buch an. Die Maus müsste mal auf den Soundbeamer, damit das hier funktioniert. Ja, danke. Der Inhalt ist jetzt für diese Einheit ist folgender: Psalm 1 und Psalm 2. Den gemeinsam als Einleitung in den Psalter. Dann kann man sich die geschichtlichen Informationen zu Davids Psalmen im Psalter angucken. Das machen wir. Also es gibt im Buch 1, es gibt es auch im Buch, gibt es auch später. Ist einfach interessant, weil dadurch, durch die Überschriften, werden, also nicht nur durch den Platz eines Psalms in seinem jeweiligen Buch, sondern auch durch die Überschriften, entsteht so eine Art Erzählung der Heilsgeschichte, und das wird dann entfaltet. Gibt dem Ganzen so ein fortschrittliches Flair, also wie das vorwärts schreitet, die Geschichte, auch das Unglück, auch das Gericht. Dann die Dominanz von David als Verfasser in Buch 1 ist bemerkenswert. Es gibt keinen Psalm im Buch 1, wo ein anderer Verfasser steht. Es gibt Psalmen, die keinen Verfasser nennen, aber es gibt keinen Konkurrenten in Buch 1. Wenn ein Name genannt wird, es ist David. Deswegen dominiert er das Buch 1. Und Psalm 15 bis 24 ist so ein Block innerhalb dieser 41 Psalmen. Und da kann man sehen, das ist sozusagen durch Psalm 15 und 24, das ist so eine Art, man nennt das Inclusio oder Einschließung. Diese beiden Psalmen 15 und 24 sind ähnlich, und dadurch ist diese Gruppe hervorgehoben als eine Gruppe für sich. Und wenn man sich das anguckt, ist es halt interessant, was da so für Themen auftauchen im Zentrum von Buch 1. Ich lese einfach mal diesen kurzen Psalm. Wohl dem, der sein Leben nicht führt nach dem Rat der Bösen, sich nicht auf den Weg der Sünder stellt, sich nicht hinsetzt, wo die Spötter sitzen, sondern dem die Lehre des Herrn so gut gefällt, dass er Tag und Nacht über seine Lehre redet. Er wird wie ein Baum sein, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt, wobei ihm alles, was er tut, gelingt. So sind die Bösen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verweht, darum bestehen Böse nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Weil der Herr den Weg der Gerechten kennt, aber der Weg der Bösen sich verliert. Das ist der Anfang vom Psalter. Es war in der Zeit, als ich noch in Wiedenest unterrichtet habe, vor Pakistan, dass ich eine Handvoll Psalmen auswendig gelernt hatte, unter anderem auch Psalm 1, und ich werde ihn jetzt mal vortragen auf Hebräisch. Ihr habt den vor Augen, ihr habt auch eure Bibeln da. Ashri ha'ish ashalo halach batzat reshaim uvederech hatayim lo amad ובמושב לצים לא ישב, Kiim betorat Adonai chefzo, uvetorato yege yomam valaila. V'haya keit shatul, al palgim ahayim, asher piryo yitin veito, v'alihu lo yibol, v'chol asher yaseh yatzliach. Lochin ha-reshaim kim kamotz asher terefenu ruach, Al kin lo yakumu reshaim ba-mishpat, v'chataim ba'adat tzadikim, ki yodea Adonai derech tzadikim, v'derech reshaim tovid. Kann man sich das ein bisschen besser vorstellen, dass es auch gesungen wurde. Jetzt müsst ihr euch einen gut trainierten levitischen Männerchor vorstellen, der bei einem großen Fest in Jerusalem, wo zigtausende, hunderttausende kommen, wo die sich hinstellen, ein paar hundert Mann stark, und wo der, was in manchen Bibelübersetzungen der Chorleiter ist, das ist einfach der Leiter, also für den Leiter steht oft am Anfang bei vielen Psalmen. Und das ist ein Wort, wenn das um Bauten geht oder Arbeiten geht, wäre das ein Aufseher. Und eine gute Übersetzung ist der Musikdirektor. Und es geht darum, dass die sowohl das Singen als auch die Instrumente praktisch angeleitet haben. Modern würde man sagen, der Dirigent. Ja. Und das hat man natürlich damals in der Form nicht gehabt, weil wenn man Dirigent sagt, denkt man an Orchester mit westlicher Musik, also mit europäisch entstandener Musik. Nach den gregorianischen Chorälen hat sich eine Art in dem Westen, in Europa herausgebildet, die weltweit besonders ist. Mit nachher tollen Instrumenten und mit Harmonie. Also das ist besonders eine europäische Sache. Die hat seinen Ursprung in Europa, in der Kirchenmusik. Das kann man für damals noch nicht voraussetzen, aber man kann gute Musik voraussetzen und guten Rhythmus. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr geht zum Passafest eine Woche, ihr geht zum Pfingstfest als Mann und ihr geht zum Laubhüttenfest dreimal im Jahr, verlasst ihr eure Heimatstadt und reist 50 Kilometer oder 100 Kilometer oder 150 Kilometer an den erwählten Ort. Und da sind 10.000, 20, 50.000, 100.000 Menschen oder was. Und dann habt ihr Gottesdienste. Es gibt Morgengottesdienste. Es ist sozusagen, wenn die Opfer dargebracht werden und ihr könnt da hingehen jederzeit. Also das muss Eindruck gemacht haben. Also Leute, da kann es manchmal eine Gänsehaut gegeben haben. Weil die haben echt Experten gehabt. Und man merkt, dass wenn man Chroniker liest, auch diese Leute, was ich vorhin teilweise vorgelesen habe, ja, diese Größen. Das war dann, da war was los. Wahrscheinlich. Wir wissen nicht genau, wie die gesungen haben. Ja. Naja, ich denke, dass die, manchmal ist ein Hinweis, was man gut übersetzen kann, nach der Weise. Das ist dann wahrscheinlich eine bekannte Melodie. Ja. Teilweise. Ja, das ist auch eine moderne Sache mit der Harmonie. Ja, viele Psalmen von David, da wird er einfach allein gesungen haben. Ja, okay. Also, warum Einleitung? Warum Psalm 1 und Psalm 2 als Einleitung in dem Psalter? Das hängt damit zusammen, wie das aufgebaut ist. Hier ist wohl dem. Ne? Das ist ein Wort im Hebräischen am Anfang, wohl dem. Am Anfang vom Psalm 1. Und wenn man sich Psalm 2 anguckt, steht das am Ende. Wohl allen, die bei ihm Zuflucht suchen. Die erste Aussage vom Psalm 1 ist wohl dem, und dann wird beschrieben, ja, glücklich ist der, wer? Wohl dem. Und dann hat man Psalm 2, hat man am Ende wohl allen, die bei ihm Zuflucht suchen. Und es geht um zwei Gaben Gottes. Das eine, derjenige, der im Psalm 1 glücklich gepriesen wird, ist der, der sein Leben nicht führt nach dem Rat der Bösen, sich nicht auf den Weg der Sünder stellt, sich nicht hinsetzt, wo die Spötter sitzen, sondern dem die Lehre des Herrn so gut gefällt, dass er Tag und Nacht über seine Lehre redet. Also er ist so richtig zu Hause bei dem, was Gott ihm beigebracht hat. Ich habe jetzt das Gesetz übersetzt mit Lehre. Wörtlich heißt das, was oft mit Gesetz übersetzt wird, Torah heißt Lehre. Also ein Lehrer ist auf Hebräisch Moré, das ist ein Lehrer. Und das ist sozusagen die Tätigkeit, der Lehrer gibt die Lehre und das ist die Torah. Und natürlich sind da Gebote drin, natürlich ist da Ethik drin, aber da gibt es auch andere Aussagen. Und es geht praktisch um die Offenbarung Gottes. Und so fängt der Psalter an. Die erste Offenbarung, sozusagen die erste große Gabe Gottes ist, Gott hat sich kundgetan, Gott hat uns sich selber geoffenbart. Zum Beispiel die 10 Gebote fangen ja nicht mit an, tu dies, tu das, sondern oder tu das nicht, sondern das heißt, ich bin der Herr dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Das heißt, ich habe dich befreit. Das ist gar kein Gebot erstmal. Die Basis ist die Erlösung und das ist halt Lehre. Gott hat es ihnen auch gezeigt. Und von daher, hier ist ein Mensch vor Augen, der wird glücklich und selig gepriesen, der sich vertieft in das, was Gott Israel gelehrt hat, der die Torah liebt, die Gott durch Mose und andere gegeben hat und gibt und der praktisch Tag und Nacht darin zu Hause ist und der gerne darüber redet. Also ich habe das mit Reden übersetzt, das ist jetzt meine Übersetzung. Manchmal wird das auch mit Nachdenken übersetzt, aber wenn man sich alle, ich habe mir alle Stellen angeguckt, wo das Wort auftaucht im Alten Testament und oft geht damit eine verbale Äußerung Hand in Hand. Manchmal wird das für Löwen gebraucht und das ist dann nicht nur Nachsinn, sondern es ist das Brüllen des Löwen. Es geht darum, dass man bei Tauben kann es das Gurren der Tauben sein, die vor sich hin gurren. Es geht um eine Äußerung, die man hören kann. Deswegen habe ich es halt mit Reden übersetzt. Also es ist jemand, und wir lesen heute oft, das ist eine moderne Erscheinung, dass man Bücher nimmt und leise liest. In der Antike hat man oft Bücher genommen und gelesen. Also man hat praktisch das, was andere vortragen, dann gelesen, wenn man lesen konnte. Und wahrscheinlich war das hier auch so, dass das Wort des Herrn präsent ist und dass man es ausspricht, dass man es rezitiert oder redet. Und dieser Mensch, der sich eben nicht an verkehrten Wegen orientiert, sondern an der guten Lehre des Herrn, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Hier merkt ihr, das Wort Gottes wird verglichen mit dem Wasser, das den Baum wachsen lässt. Und das ist im Alten Testament, manchmal so auch im Neuen Testament so, das ist manchmal der Heilige Geist wird mit dem Wasser verglichen und manchmal ist es die Lehre, die Gott durch Menschen, Propheten gibt. Und beides hat diese aufbauende Wirkung und geht ja auch Hand in Hand. Also das wird ja auch im Neuen Testament aufgegriffen. Johannes redet davon, Jesus redet in der Bergpredigt auch von dem guten Baum, der gute Früchte bringt. Und das ist ein Bild, das zieht sich quer durchs Alte Testament, auch im Neuen. Ich bin der gute Weinstock, ihr seid die Reben. Also dass man den Menschen vergleicht mit einer Pflanze und dass das wächst und das braucht halt natürlich Nährstoff, es braucht Wasser. Und dieser Mensch, der sich so Gott zuwendet, der Gott so liebt und seine Lehre, seine Tora so liebt, der ist also wie ein Baum, der wächst und wächst und wächst, der bringt Frucht, sein Laub muss nicht verwelken. Ich meine, das ist natürlich anders als in Deutschland, da gibt es Laubbäume, die im Winter dann abdanken. Das ist Teil ihrer Konstruktion, aber hier wird an andere Bäume gedacht, die das ganze Jahr über grün sein können, das gibt's ja auch. Und wobei ihm alles, was er tut, gelingt. Cool, ne? Und derjenige, der es natürlich absolut erfüllt hat, ist Jesus Christus. Und die Verheißung dieser Dinge, was hier steht, das kommt aus der Tora. Also wenn Leute Gottes Gebote so tun, wie es in dem Gesetz steht, im zweiten Buch Mose, im fünften Buch Mose, also in der Tora, dann haben sie einen Segen und es gelingt alles. Ja. Und das ist jetzt hier schwarz-weiß. Es gibt es öfters in dem Psalm. Ich habe ja gesagt, im Psalm gibt es alles. Im Psalm gibt es auch Psalmen, wo eine Klage ist und kein Licht. Ja? Und das ist jetzt ein Psalm, der ist halt schwarz-weiß. Es gibt die Bösen, von denen ist zuerst die Rede. Es gibt Menschen, die sich nicht daran orientieren, sondern an Gott orientieren. Und die sind halt so. Ja? So sind die Bösen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verweht. Und die zentrale Gabe, an der sich alles entscheidet, ist die Lehre Gottes. Gott hat seine Lehre gegeben und derjenige, der die von Herzen annimmt, der die liebt, darin lebt und sich davon prägen lässt, ist so wie dieser fruchtbare Baum. Und das ist die Einleitung für den Psalter, die eine. Die andere ist Psalm 2. Warum sind die Nationen so in Aufruhr? Warum bereden die Völker sinnloses Zeug? Die Könige der Erde stellen sich zusammen in Fürsten, ratschlagen miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalten. Lasst uns ihre Fesseln zerreißen. Lasst uns ihre Stricke abschütteln. Merkt ihr die Stimmung? Der im Himmel wohnt, lacht darüber. Der Herr spottet über sie. Dann redet er zu ihnen in seinem Zorn, versetzt sie mit seiner Wut in Panik. Was mich betrifft, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berge. Ich will von der Entscheidung des Herrn erzählen. Er hat zu mir gesagt, mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt. Bitte mich, dann werde ich dir geben Völker als dein Erbteil, als dein Besitz die Enden der Erde. Du wirst sie zerschmettern mit eisernem Zepter, wie Tongefäße des Töpfers sie zu Scherben zerschlagen. Darum, ihr Könige, kommt jetzt zur Einsicht. Lasst euch zur Vernunft bringen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und erwerft euch freudig mit Zittern. Küsset den Sohn unterwürfig, auf dass er nicht zürne und ihr unterwegs verloren geht, weil sein Zorn in Kürze entbrennen wird. Wohl allen, die bei ihm Zuflucht suchen. Auch der Psalm sozusagen ist alles klar. Ja? Gott gibt zwei große Gaben im Psalm 1 und 2. Die eine Gabe ist seine Tora, seine Selbstoffenbarung, was wir heute in der ganzen Heiligen Schrift haben. Und die andere Gabe ist ein besonderer Regent, ein König, den er einsetzt, allen Widerständen zum Trotz. Und merkt ihr, wie weit ist das Herrschaftsgebiet des Königs? Ja, die ganze Welt. Das ist auch ein Hammer, Leute. Ich meine, dieses Buch ist zusammengestellt worden im Medo-Persischen Reich. Da war irgendein persischer König, war da der Herr von Ägypten bis nach Indien. Und da war das kleine Juda und Jerusalem. Gerade mal die Mauern wiederhergestellt möglicherweise oder im Begriff oder in dem Bereich immer noch untertänig. Und die wagen es, diesen Psalm mit reinzutun. Geschrieben ist er schon längst vorher. Wie gesagt, Apostelgeschichte 4 sagt, es ist ein Psalm von David. Warum, wenn David ihn geschrieben hat, warum steht er nicht drüber von David? Weil das die Einleitung ist. Psalm 1 und 2 will einleiten und dadurch, dass keine Überschrift da ist, kann man die lesen. Man merkt, der Inhalt ist ganz simpel. Die Tora, ein Mensch, der das annimmt, der ist wie ein Baum gepflanzt in den Wasserbächen und sein Leben floriert und ist gesegnet. Und dann das Zweite ist, die Menschheit teilt sich auf und auch die Menschheit teilt sich bei Psalm 1 auf, die teilt sich auch bei Psalm 2 auf. Bei Psalm 1 sind das die Bösen, die Spötter, die Sünder, die haben kein Interesse am Wort. Und dann hat die Guten sind die, die Gott lieben und seine Offenbarung lieben und die Tag und Nacht sich damit abfüllen und das natürlich auch tun. Und die sind gesegnet. Und Gott kennt sie. Gott kennt ihren Lebensweg. Der Lebensweg der Sünder verliert sich in Verlorenheit. Deswegen habe ich das mit der Weg, der gottlosen Weg verliert sich. Da ist das Wort, hebräische Wort für verlieren drin. Das bedeutet auch manchmal, dass einer umkommt, ein Mensch, der kann umkommen. Aber das ist ein Wort, das wird auch benutzt für die verlorenen Eselinnen von Sauls Familie, die sie gesucht haben. Das bedeutet auch wirklich verlieren. Und es wird aber auch benutzt in dem hebräischen Wort Abaddon, Sheol und Abaddon, Sheol und Abaddon. Da ist Abaddon der Ort der Verlorenheit, wo einer nach dem Tod ist und er ist als Gottloser verworfen von Gott. Und ich denke, das schwingt hier mit drin. Deswegen habe ich das übersetzt mit ihr Weg verliert sich. Du hast hier schwarz-weiß. Ja, schwarz-weiß im Psalm 1. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Und das Kennen bedeutet nicht nur, dass er weiß, der geht da lang, sondern das ist sein Leben. Er kennt das ganze Leben des Gerechten von Start to Finish. Ja. Und der Mensch, der sich Gott zuwendet und seinem Wort zuwendet und seiner Lehre zuwendet, der auf ihn hört und sich zurechtbringen lässt, es gibt ja die Bußpsalmen, David hat selber gesündigt, aber er hat sich zurechtbringen lassen. Nathan hat das Wort gesprochen, er hat es angenommen, er hat Buße getan, er hat nicht Nathan umgebracht, er hat ihn nicht geköpft. Ja. Das heißt, David ist selber ein Mann, der durchs Wort Gottes wiederhergestellt worden ist, wie wir sehen werden, auch im zweiten Buch. Und es ist schwarz-weiß, ja, aber es ist ja auch gut, wenn man oft mal die Sachen klar macht. Es gibt Himmel und Hölle. Es gibt Menschen, die kennt Gott und es gibt Menschen, die wollen Gott nicht und deren Weg verliert sich im Nichts. Jesus zitiert das in der Bergpredigt, wo er sagt, die zwei Wege, das ist genau das. So schließt die Bergpredigt ab. Es gibt zwei Wege und er sagt, nehmt den Weg, der zum Leben führt. Und den finden wenige. Es gibt viele, die gehen auf dem Weg und so weiter und der führt genau ins Verderben. Das ist genau die Wortwahl, das entsprechende im Griechisch genau da. Und von daher, der Psalter, wie ich gesagt habe, der hat einen enormen Einfluss aufs Neue Testament. Und nicht nur dort, wo er zitiert wird oder angespielt wird. Das Denken ist davon geprägt. Das Wort Gottes führt die, die darauf hören, ins Licht und ins Leben und nach Hause. Und wer es nicht hören will, der wird es leider erleben, dass sein Leben irgendwo in Scherben an der Wand endet. Dass es sich verliert. Und das eine ist sozusagen die Tora als geoffenbartes Wort durch Mose und dann, was dann folgte. Und das andere ist eine Person. Die ganze Menschheit will Gott zurückgewinnen. Und am Eingang des Psalters ist sein Doppelprogramm, sein Doppelpaket. Er gibt seine Offenbarung, was heute die ganze Bibel ist. Damals war das noch weniger, aber vieles Wesentliche war schon da. Und dann gibt er einen Regenten. Das Ziel der Menschheitsgeschichte ist eine Theokratie, wo Gott seinen Sohn, den er gezeugt hat, und den er ernennt und den er adoptiert als sein Sohn, wo er ihn einsetzt auf Zion, also Jerusalem, und dem er sagt, so, du bist jetzt König, bitte mich, du kriegst alles. Das ist ein Programm. Und das hängt zusammen mit der Tora. Das beginnt im ersten Buch Mose, ich habe das ja bei Genesis gemacht damals, der Same, der erwählte Same, und das war Abraham und dann sein Same, Isaac, und der Same Isaaks, Jakob, und der Same Jakobs, das war nachher, war das Juda. Deswegen geht die Linie über Juda zu David, ja. Das ist, Gott denkt in Jahrtausenden. Wir denken als Menschen oft in 4-5-Jahres-Rhythmus bis zur nächsten Wahl. Ja? Und Gott plant und denkt in Jahrtausenden. Wir denken oft nur lokal, in einem Land und Gott denkt Israel und er denkt von Israel aus in die ganze Welt. Also es ist praktisch der Psalter beginnt mit einem Paukenschlag. Bumm! Wer das Wort Gottes annimmt und glaubt, dem folgt, bumm! Alles, was er macht, gerät wohl. Wow! Wer möchte nicht so ein Leben? Oder? Das klingt doch attraktiv. Und das andere ist, du hast den Eindruck, Gott sitzt auf seinem Thron, die Menschheit brodelt und tobt und verschwört sich gegen Gott und gegen seinen Gesalbten. Und Gott kann das überhaupt nicht erschüttern, er hört sich das an und lacht sich eins. Er spottet ihrer. Man könnte wahrscheinlich annehmen, so ähnlich modern, wenn man sagt, er macht Witze über die. Im Himmel. Ist interessant, gell? Du hast den Eindruck, in Psalm 1 und 2, das ist alles in Butter. Dann kann gar nichts passieren, ja? Gott sitzt im Regiment, er hat sein Wort gegeben, die daran sich orientieren. Super, voll gesegnet. Die anderen, deren Weg verliert sich. Und dann in Psalm 2 am Anfang, das ist ja das Interessante, die Spannung, Psalm 1 fängt man an mit wohl dem und Psalm 2 hat eine Krise. Die ganze Menschheit wendet sich gegen Gott und die ganze Menschheit wendet sich gegen den Mann, den er eigentlich haben möchte, aber keiner will ihn. Und insoweit sie die sozusagen den Einfluss der Person spüren, sind es wie für sie Stricke, sie fühlen sich gefangen, sie wollen die Stricke zerreißen, sie wollen sich loslösen, weg damit, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und dann hat man die Dramatik, man merkt es, Psalm 2, ich habe das jetzt, weil ich wollte das auf einen Slide kriegen, habe ich das sozusagen nicht so schön gemacht nacheinander wie Psalm 1. Und wenn man das sich angucken würde, das ist also Psalm 2, Vers 1, 2 und 3 ist die Feindschaft der Welt. Vers 4, 5 und 6 ist das, was Gott im Himmel, wie er darauf reagiert. Vers 7, 8 und 9 sind immer drei Verse. Ja, da sagt jetzt derjenige, der der erwählte Sohn Gottes ist, sagt, ich möchte euch das gerne erzählen, was der Herr mir gesagt hat. Und dann hat man drei Verse mit dem, sozusagen dem Ergebnis, Bottomline, was ist das Ergebnis? Leute, am besten gebt ihr eure Rebellion gegen den allmächtigen Gott und gegen seinen gesalbten Christus, gebt das auf, ihr zieht sowieso den Kürzeren. Das ist Psalm 2, ja. Das ist eben, der Kerngedanke ist ganz simpel. Es gab keinen König im Alten Testament, der das so erlebt hat. Es ist auch nicht David. David hat nicht die ganze Welt regiert. Die Verheißung, dass der von Gott erwählte Same die Welt regieren soll, die ist da im Alten Testament. Die ist auch im Psalter. Die ist hier drin. Die ist impliziert im ersten Buch Mose, weil wenn Gott zu Abraham sagt, dass von ihm Könige kommen sollen in 1. Mose 17 bei dem Beschneidungsbund, und dass durch ihn gesegnet werden sollen alle Völker der Erde, dann ist klar, dass im weiteren Verlauf der Geschichte der von Gott erwählte Messias, der ein Sohn Abrahams sein muss, ein Sohn Isaaks sein muss, ein Sohn Jakobs sein muss, ein Sohn Judas sein muss, dass er natürlich Macht hat. Und von daher ist sozusagen das Weltreich immer implizit. Aber selbst im Psalter stürzt das ab. Sobald wir Psalm 3 aufschlagen, denkst du, was ist hier los? Bin ich im richtigen Film oder im falschen? Ne? Das ist also, da ist eine enorme Dramatik drin im Psalter. Sozusagen, du hast schwarz-weiß Psalm 1, bumm. Du hast Psalm 2, alles klar. Gott will es, Gott schafft es. Und im Psalm 3, schlag mal einen auf, Psalm 3 und liest Vers 1 laut vor. Kapitel Psalm 3, Vers 1? Ja, das wollte ich doch hören. Psalm 3, Vers 1, laut. Ja, bitteschön, das ist das, was ich wollte, nicht Vers 2. Ja, du hast im Psalm 1 und 2 ist alles in Butter, ja? Du hast die Tora, wer sich daran hängt, ist wie ein Baum, der ist fest und Frucht und alles klappt. Und Psalm 2, Gott regiert die Welt, er sitzt im Himmel auf seinem Thron und er hat einen sozusagen entsprechenden Thron auf der Erde, der ist in Zion, der ist in Jerusalem. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, also er adaptiert den Sohn Davids oder David selber oder seinen Sohn, bitte mich, du kriegst die ganze Welt. Psalm 3? Wenn der Patriarch der erwählten Linie, wenn David als Vater vor seinem eigenen Sohn fliehen muss, wo ist die Welt hingekommen? Im Englischen wird man sagen, what is the world coming to? Sagen die dann, ja. Es ist, was ist hier los, ja? Und das sind die ersten drei Psalmen. Merkt ihr schon, das ist, Es ist helterskelter. Geht das hier? Und deswegen, man hat jetzt hier in dem Psalm 1 und 2 dieses Paar, die Tora Gottes und der erwählte Mann Gottes, der regieren soll, dieses Doppelpack, ja, das kommt im Psalter immer wieder vor. Nebeneinander. Und zwar in Psalmen, die im Neuen Testament messianisch gedeutet werden, hast du das? Und hast du direkt daneben, hast du sowohl praktisch das Königliche als auch die Tora. Das wiederholt sich immer wieder. Und die Spannung beim Ganzen ist, was dem Psalter auch so lebensecht macht und auch, das ist Evangelium, ja. Wie schafft Gott das? Wie schafft Gott das? Das ist doch zum Scheitern verurteilt. Zeig mir doch den König, der so gut ist, dass du ihn über die ganze Welt setzen kannst. Das scheiterte ja schon mal Salomo. Anstatt dass der Sohn Salomos dann sozusagen die Karriere ist, David hat schon ganz schön regiert, Salomo ist ein Friedenskönig, okay, keine Kriege, keine Erweiterung von dem Ding, aber der macht nach einem Götzentempel nach dem anderen. Und statt dass Gott das erweitert, sagt er, das werde ich mal ordentlich zurechtstutzen. Da kommt Jerobeam und der Prophet sagt ihm, so, jetzt nimm dir mal so und so viele Teile. Und dann ist entschieden prophetisch, dass der Sohn Salomos, der König in Jerusalem wird, der hat nur noch einen absolut zurückgestutzten, kleineren Bereich und dass den Löwenanteil kriegt einer aus Ephraim. Die Welt steht Kopf, ne? Und das ist halt, sowas macht mir Spaß, Leute. Das ist das echte Leben, ja? Und das haben die, dieses Buch haben die zusammengetan im 5. Jahrhundert vor Christus, in der medopersischen Zeit, haben die es gewagt. Ich meine, das müsste doch verbrannt worden sein, das Buch, ja. Da hätten doch, wenn die Perser gewusst hätten, was da sozusagen ausgebraten wird, ja, das unterwühlt den Thron vom Cäsar in Rom, das unterwühlt den Thron vom medopersischen Reich, das unterwühlt den Thron von Alexander und Co., ja. Das ist eine Lehre, ja. Und selbst sozusagen die Realisierung des Ganzen im Alten Testament, das hat nie stattgefunden, ja. Jedenfalls nicht in der Art und Weise so vollmündig, wie das in diesem Psalm 2 ist. Und wie es im Psalm 72 ist. Jetzt geschichtliche Information zu Davids Psalm im ersten Buch, ja. Ein Psalm, wir haben das eben schon gelesen, ne. Psalm 3, das ist natürlich absichtlich da positioniert. Das geht nicht chronologisch, sondern sozusagen, das gibt den Gegenpunkt zu Psalm 2. Im Psalm 2 endet das damit, dass der von Gott Eingesetzte, der in Zion regiert, so überlegen ist, dass alle anderen Könige keine Schnitte kriegen und jeder muss sich praktisch unterwerfen, muss sich hinschmeißen, dieses küsse den Sohn, das bedeutet praktisch, du bist König und du kniest wie nieder vor dem König, den du anerkennst und küsst seine Füße. Ja, das ist das Bild. Das ist, und das macht die ganze Welt. Ja, und jetzt Absalom, der erkennt noch nicht mal seinen eigenen Vater an und will ihn umbringen. Und er muss fliehen. Der Vater muss fliehen. Das ist sozusagen, die Welt steht Kopf. Und da hat man dann noch mehr davon. Psalm 7, David, dass er dem Herrn sang, wie in der Worte Kuschs des Benjaminitas. Und das ist möglicherweise der eine, der da geflucht hat in Büchern Salomo, wo David weinend weggeht mit seinen Leuten aus Jerusalem und wo er dann mit seinen Leuten, die treuesten Leute folgen ihm und er gewinnt ja nachher auch, das weiß er aber nicht. Und da geht er an dem Ort vorbei auf dem Ölberg, wo man pflegt zu beten und das ist hier geografisch so parallel zu Jesus und seinem Verrat. Das ist unglaublich, Leute. Und Judas Ischariot war für Jesus das, was Ahitophel vor David war. Und beide enden durch Erhängen. Deswegen erwähnt Matthäus das, das ist wie ein Zitat aus den Samuelbüchern. Als Ahitophel sah, dass sein Ratschlag nicht befolgt würde, ging er hin und erhängte sich. Und das ist eine ungeheure Dramatik zwischen David als Patriarch und dem Sohn Davids. Da wiederholt sich was. Dass Jerusalem den eigentlichen rechtmäßigen Gesalten verwirft aus der Linie Davids. Und deswegen, als Kusch der Benjaminiter, das ist sozusagen eine Stimme aus dem Stamm Benjamin, als der den verflucht, wahrscheinlich ist das der dort, nur mit einem anderen Namen, aber dieselbe Sache, Und das ist natürlich auch Absicht. Du hast Vers Psalm 3 und dann kommt dann Psalm 7, das würde zeitlich bei der Flucht passen, auf dem Weg der Flucht, passt das? Aber dann hast du Psalm 18 im Zentrum, zusammen mit diesen, was ich sagte, 15 bis 24, kommen wir gleich dazu, hast du einen Psalm so positioniert im Zentrum von Buch 1, wo David ein super langes Lied schreibt und dichtet, und da hast du wieder die Stimmung, errettet von allen Feinden. Ne? Für den Musikdirektor vom Knecht des Herrn, von David, der die Worte dieses Liedes zum Herrn sprach, als der Herr ihn errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde, auch von der Hand Sauls, und er sprach. Das mit Saul macht deutlich, dass es zeitlich in die Nähe von Saul kommt, aber es ist absichtlich so formuliert, errettet aus der Hand aller seiner Feinde. Und im Buch 1 bedeutet das, ja, wir wissen ja, dass Gott ihn sogar von Absalom retten wird. Mit seiner geschrumpften Mini-Armee, den letzten Getreuen, wo alle gedacht haben, das gibt nichts mehr, außer Ahitophel, der wusste, es... Ja. Und Vers 34 von David, als er vor Abimelech so tat, wie wenn er seinen Verstand verloren hätte und der ihn von sich trieb und er ging. Das ist wieder sowas, ne? Das Wirken Gottes und das Wirken der Menschen, ja? Und hier ist es so, ich meine, der hat sich retten können, indem er sich wahnsinnig stellt. Es gibt eigentlich auch kein gutes Bild da. Das ist gut für einen Hollywood-Film, aber... So, Psalm 2, ja, der sitzt auf seinem Thron und die Welt regiert. Und hier ist der Philisterkönig, ja, und er kann nur seine Seele retten, indem er sich wahnsinnig stellt, mit seinem Kopf gegen die Türpfosten knallt und Speichel in seinen Bart fließen lässt. Und wenn du den Psalm liest, das ist ein ABC-Psalm, also alphabetischer Psalm, mit ganz tollen, auch geistlichen Aussagen, und du denkst, wie passt das beides zusammen? Das ist einfach cool. Das ist einfach cool, wie die Inspiration der Psalmen verbunden ist mit dem Leben. Und das ist immer interessant, auch bei Kirchenliedern, wenn man guckt, wann ist so ein Lied entstanden. Und deswegen ist es so wertvoll auch. Aber hier merkst du wieder, hier Psalm 18, ja, da hat Gott ihn gerettet. Und wenn du das liest, Psalm 18 mache ich jetzt ja nicht, ja, das ist ein langes Ding. Aber wie er poetisch davon redet, wie Gott ihn gerettet hat, das ist sagenhaft. Ja. Das ist gewaltig. Ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Das ist jetzt nicht Buch 1, ne? Ich gehe jetzt durch die Stellen durch, das sind nicht so viele, kann man in einem Rand durchgehen. Wir haben mit 34 haben wir praktisch die 1, 2, 3, 4 Überschriften mit diesen geschichtlichen Angaben von Buch 1 verlassen. Und jetzt in Buch 2, wo David nicht mehr allein dominiert als Verfasser, sondern wo du die Söhne Korah hast und du hast Asaf und du hast David, da hast du auf einmal die Aussage, dass David die Ehe gebrochen hat und du weißt, dass er Uriah, den Mann, umgebracht hat. Und wenn man dann 2. Samuel kennt, das Samuelwerk kennt, wissen wir, das war Ursache und Wirkung. Psalm 3 musste er vor seinem Sohn fliehen, weil Gott durch Nathan in 2. Samuel 12, nach der Schuld, die er auf sich geladen hat, gibt er ihm eine Liste von Strafen, die er verhängt. Und David tut Buße, deswegen muss er nicht sterben. Aber die Liste von Strafen erfüllt sich in den Kapiteln von 2. Samuel 13 bis 20 erfüllt sich das. Gott hat eine Liste immer, tick, 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 tick. Tausende sterben. Er selber stirbt nicht, ihm wird vergeben. Tausende sterben in dem Krieg, der kommt. Und die Sünden, die er begangen hat, werden wie Löwen losgelassen auf seine eigene Familie. Er hat die Ehe gebrochen und das geschieht in seiner Familie. Er hat gemordet und das geschieht in seiner Familie. Das Schwert wird nicht mehr weichen. Amnon vergewaltigt die Schwester von Absalom. Absalom tötet Amnon. Absalom flieht ins Ausland. Mit List Dieselbe List, die David benutzt hat, um den Brief in die Hand Urias zu geben, die sein Todesurteil war, dieselbe List benutzt der Sohn gegen den Vater. Mit dem langen Plan, den mache ich platt. Es ist Wahnsinn. Die Sünden, die David getan hat, ja, das ist diese Überschriften der Psalmen, die haben Dynamit in sich. Das ist ausgewählt und das ist echt, das ist ein Augenöffner. Du hast Psalm 51, das ist einer der herrlichsten Bußpsalmen, die man sich denken kann, aber das ist verbunden mit einer Tragik, die man fast nicht geglaubt hätte, dass es möglich ist, dass ein Mann, der gesalbt ist mit dem Öl, mit dem heiligen Öl durch den Propheten Samuel, dass ein Mann, auf dem der Heilige Geist ist, dass der fähig ist, all das zu tun. Und in dem Psalm, den wir uns dann noch angucken werden, in diesem Psalm merkt man, wie er das selber, er ist selber, vor ihm tut sich der Abgrund auf. Und das führt uns ans Kreuz. Also die Psalmen führen uns nach Golgatha, das ist vollkommen klar. Du hast diese Riesenvision, Torah und der Messias, alles ist in Butter und dann merkst du, das geht schief. Ja? Im Buch 1 geht schief, die erste Überschrift ist, der Erwählte Gottes muss vor seinem eigenen Sohn fliehen. Ehre Vater und Mutter, ja. Das zu sagen, das ist vollkommen ohne Torah und gegen die Torah und der hat gar keine Macht, ja, geschweige denn die Welt beherrschen, der kann auch nicht mal in seiner eigenen Familie praktisch regieren. Und jetzt, für den Musikdirektor ein Meisterwerk von David, als Doeg, der Edomiter, hinging, dass er Saul verkündete und ihm sagte, David ist in das Haus Achimelechs gegangen. Ja. Und hier hat man die nebeneinander. Und das entbehrt an Dramatik, wenn man die Bibel kennt, wenn man weiß, was da passiert ist. Das kannst du nicht mehr toppen. Wenn ihr das nachguckt, Doeg, der Edomiter, hat Saul das gesagt. Wie hat Saul reagiert? Im Psalm 51 sagt David, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und er dachte an Saul. Denn der Geist ist von Saul gewichen zu ihm. Und von Saul war er gewichen wegen der Sünde, die Gott nicht vergeben hat. Also, es sei denn im Gericht. Und dieser Mann, der wurde zum Antichristen. Also Saul wurde zum Gegner dessen Gesalbten. Er hat geahnt, das ist David. Deswegen hat er ihn so gehasst. Deswegen hat er alle Macht, ja, hat alle Macht dran gesetzt, ihn zu vernichten. Und in diesem Wahnsinnshass auf David hat er die Priesterstadt ausgelöscht. Nach dieser Information. Müsst ihr euch vorstellen, das war eine der schlimmsten Taten Sauls in seinem Leben. Und einer der Priester hat überlebt und er hat sich den Ephod geschnappt. Und das war sozusagen die Geheimwaffe Gottes. Und er hat sich den Ephod geschnappt, ist aus dem Gemetzel raus, konnte fliehen und kommt mit dem Ephod zu David. Und da vereint sich der Gesalbte Gottes durch den Propheten Samuel mit dem Priestertum. Und du hast sie wieder zusammen, den gesalbten König und den Hohenpriester, der sozusagen, und das wird nicht mehr aufhören, sozusagen, das geht Hand in Hand und das ist hier wieder gefährdet. Das nebeneinander praktisch. Wenn Gott den Geist von David weggenommen hätte in 51, dann hätten wir die Bibel heute nicht so, wie sie ist. Aber weil er ihm gnädig war mit Blick auf den Kreuzestod Christi am Kreuz, der für seinen Vater David gestorben ist, deswegen haben wir die Bibel, so wie sie heute ist. Es ist der Hammer. Ja. Also, man hat ein Meisterwerk von David, als die Zifiter hingingen, dass sie Saul sagten, hat sich David nicht bei uns versteckt. Und das ist auch wieder aus dieser Verfolgung durch Saul. Und Gott hat ihn dann gerettet. Also, es gab Leute, die wollten verdienen, indem sie das Blut David sozusagen verkauften. Das waren die Zifiter. Und hier, als ihn die Philister in Gat ergriffen, das ist alles seine Verfolgungszeit, als er vor Saul in die Höhle floh, als Saul gesandt hatte, der man sich das Haus bewachten, um ihn zu töten. Das hier ist praktisch, geht an den Anfang zurück. Das ist vor all diesen anderen. Das war in der Zeit, da war er noch im Dienst von Saul. Und der Saul kriegte immer wieder die Krise und irgendwann sagte, jetzt bringe ich ihn um. Und er schickt seine Elite-Soldaten, lässt das ganze Haus umstellen, sagte, morgen früh töte ich ihn. Und die Tochter von Saul verbündet sich mit David gegen den Vater, gegen den geistlich umnachteten Vater und rettet ihren Ehemann, indem sie die Teraphim, das waren Götze, der groß genug war, dass man ins Bett legt und es sah dann aus wie ein Mann. Man kann sich natürlich fragen, warum gab es so einen Götzen im Haus von David? Fragt man sich, so ähnlich wie die Teraphim bei Rahel, die sie geklaut hat von Jakob im ersten Buch Mose. Hier wiederholt sich was Altes. Und das ist wie so eine Riesenpuppe gewesen. Und das wurde zugedeckt und die guckten praktisch, als der Morgen graute, guckten sie da sozusagen, konnten nicht erkennen, weil sie, die haben dann gesagt, ja, der kommt nicht und so weiter, ja, tötet ihn im Bett und dann war das halt nur die Puppe und er war gerettet. Also das ist natürlich auch suffisant an der Stelle, sozusagen die Auswahl, welche Sachen dazukommen. Und hier hat man, als er mit den Aramäern von Mesopotamien und mit den Aramäern von Zoba kämpfte, als Joab zurückkehrte und Edom im Salztal schlug, 12.000 Mann. Und das hängt letztlich auch zusammen mit der Situation, der geschichtlichen Situation, wo David quasi, wenn man sich das anguckt, das ist in 2. Samuel, da gibt sich das wieder die Hand. In 2. Samuel 11, und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld zu ziehen pflegten, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Und dann geht das so weiter. Und praktisch die in Kapitel 10 hat man Davids Kampf mit den Ammonitern und Aramäern. Da geht das Hand in Hand, also diese Kämpfe, die hatten sich verbündet gegen David und das geht also in dieselbe Zeit grob wohl, wo David dann auch die Ehe gebrochen hatte, weil er blieb ja da als König zu Hause und hat dann die nackte Frau gesehen und dann Lust bekommen und dann die Ehe gebrochen und den Uriah umgebracht. Das ist praktisch in gewissem Sinn, hängt das zusammen. Und das ist die letzte Notiz. Psalm 142, als er in der Höhle war, ein Gebet. Das ist wahrscheinlich auch die Sache, der Verweis, der geschichtliche Verweis, wo er auch vor Saul geflohen war und in der Höhle war. Was ist das? Die Dominanz Davids als Verfasser in Buch 1, habe ich schon gesagt, 37 Mal wird er erwähnt. Nach der normalen Zählung hat man 41 Psalmen, das wären also 4 Anonyme, das ist nur Psalm 1 und 2, Psalm 10 und 33. Vers 9, Psalm 9 und 10 sind vielleicht einer, das habe ich in dem Handout geschrieben. Es gibt in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung vom Alten Testament, es ist ein Psalm und es kann sein, dass es einer ist. Also ich tendiere auch dazu anzunehmen, dass es 147 Psalmen sind, also ursprünglich, und dass es mit der Überlieferung zusammenhängt. Es ist nicht so, dass dann Psalmen verloren gegangen sind, es geht nur darum, dass 3 Psalmen möglicherweise zusammengefasst werden können als ein Psalm. Aber der Inhalt von den Worten, die da sind, ist derselbe. Weil die Psalmen, die zusammengehören, da ist der zweite Psalm hat dann immer keine Überschrift. Also das ist praktisch, da geht nichts verloren. Der Text ist immer identisch. Psalm 15 bis 24, das gucken wir uns nicht heute mehr an. Da können wir dann morgen früh einsetzen und weitermachen. Wir haben die Zeit erreicht. Ich würde gerne noch mit dem Gebet abschließen.